SRF 3.
Fahnen auf Halbmast in Kuba. Doch nicht alle Kubaner trauen um ihren Revolutionsführer Fidel Castro. Fokus Zürich beim SBB-Fahrplan. Andere Regionen würden zu wenig beachtet, reklamiert die Interessensgemeinschaft Öffentlicher Verkehr. Lufthansa-Flugzeuge weiterhin am Boden. Die Piloten machen bei ihrem Streik morgen zwar eine Pause, die Probleme bleiben jedoch ungelöst. Und das Wetter heute und morgen veränderlich bewölkt. Im Süden, im Südwesten ist es gebietsweise ziemlich sonnig, 7 bis 14 Grad. Info 3 heute mit Patrick Seiler. Kuba ist vor einigen Stunden erwacht, zum ersten Tag nach dem Tod von Revolutionsführer und Landesvater Fidel Castro. Der Schweizer Journalist Oscar Alba lebt und arbeitet für den Tagesanzeiger in der kubanischen Hauptstadt Havanna. Ich habe ihn gefragt, wie die Stimmung in der Stadt ist.
Ja, die Stimmung in Havanna ist erstaunlich ruhig, eigentlich wie an einem anderen gewöhnlichen Tag. Es ist überhaupt nichts zu spüren, dass Fidel Castro letzte Nacht gestorben ist. Man muss schon mit den Leuten reden und sie darauf ansprechen, um etwas zu erfahren über ihre Meinung und ihre Haltung, was sie jetzt dazu denken und wie sie sich fühlen. Weil es hat sicher auch damit zu tun, dass praktisch nach Raúl Castros Ankündigung im Fernsehen um Mitternacht dann erstmal Funkstille war bis morgens um 6 Uhr und dann die Staatsmedien erst dann so langsam begannen, über den Tod zu berichten.
Sie haben ja mit den Menschen auf der Straße gesprochen. Fidel Castro war ja nicht nur beliebt. Was sagen die Leute denn?
Ja, das ist natürlich unterschiedlich, mit wem man da redet. Also die Anhänger von Fidel Castro, das sind meistens Menschen älterer Generation, die reden nach wie vor in den höchsten Tönen von Fidel Castro, wie sie dies zu Lebzeiten von ihm taten. Und dann sind natürlich viele andere, die eigentlich jetzt vielleicht still und leise auch froh sind, dass er jetzt endlich gestorben ist. Aber in dieser Stunde würde das niemand so offen sagen. Die Leute verhalten sich respektvoll, auch zurückhaltend. Aber es ist natürlich schon so, es ist auch keine große Überraschung oder jetzt die große Bombe hier, weil Fidel Castro war seit 10 Jahren krank und man musste eigentlich in all diesen Jahren jeden Tag damit rechnen, dass irgendwann diese Nachricht eintrifft.
Castro hat sein Leben lang eine Idee, nämlich diejenige der sozialistischen Revolution, verfolgt. Dabei hat er den Menschen in Kuba auch viel Leid zugefügt. Wie geht es denn nun weiter in Kuba?
Ja, also kurzfristig wird sich gar nichts ändern mit diesem Tod. Es ist jetzt erstmal 9 Tage Staatstrauer angesagt. Dann gibt es eine Karawane mit der Asche von Fidel Castro, die durch das ganze Land gekarrt wird. Da wird sicher mal die nächsten Tage das Land ziemlich stillstehen und nichts gehen. Die Staatsmedien rufen auf, man soll sich in Kondolenzbücher eintragen. Mittelfristig ist das schwierig abzuschätzen. Raúl Castro ist ja seit 10 Jahren an der Macht. Er hält die Zügel fest im Griff und wird jetzt sicher nicht nach dem Tod seines Bruders irgendwie eine radikale Kehrtwende vollführen. Aber vielleicht, und das ist die Hoffnung, die ich auch heute Morgen gespürt habe bei einigen Menschen, gibt er jetzt ein bisschen Gas bei seinem Reformtempo, das ja doch sehr, sehr zäh und gemächlich war in den letzten Jahren.
Das waren Auskünfte von Oscar Alba. Er ist Journalist für den Tagesanzeiger und lebt in Kuba. Gleich stellen wir den nächsten höchsten Schweizer vor.
Ich war immer sehr gut eingemietet, fühle mich auch sehr wohl in der SVP und darum fühle ich mich keinesfalls als Außenseiter.
Das sagt Jürg Stahl, SVP-Mitglied, über Parteigrenzen hinaus beliebt und ab Montag Präsident des Nationalrates. Nach den Nachrichten mit Karin Britsch. Und auch bei ihr geht es zuerst um den Tod von Fidel Castro.
Bundespräsident Johann Schneider-Ammann hat ein Kondolenzschreiben der Schweiz an Kubas Präsidenten Raúl Castro geschickt. Und Außenminister Didier Burkhalter erinnerte an die besonderen Beziehungen mit Kuba. Dank der Schweiz seien die USA und Kuba in der diplomatischen Eiszeit der beiden Länder in Kontakt geblieben. Der neue SBB-Fahrplan für den Gotthard-Basistunnel sei zu stark auf Zürich ausgerichtet. Das findet die Interessengemeinschaft Öffentlicher Verkehr. Sie fordert, dass die SBB den Fahrplan bis nächsten Juni überarbeitet. Die Regionen Basel, Bern und Luzern würden zu wenig einbezogen. Wer zum Beispiel von Basel nach Mailand wolle, habe erst morgens um 9 einen direkten Zug. Vorher würden alle über Zürich geführt. Mindestens einer der Züge am Morgen müsse ab Basel über Luzern fahren. Das schreibt die Interessensgemeinschaft. Die Schweizer Wirtschaft müsse sich fit machen für die zunehmende Digitalisierung in der Welt. Das fordert die FDP Schweiz in einem Positionspapier. Dieses hat sie ihren Delegierten in Thun vorgelegt. Darin heißt es weiter, es sei sinnlos, auf neue Entwicklungen wie den Taxidienst Uber mit Verboten zu reagieren. Die Gesetze müssten sich der Entwicklung anpassen, nicht umgekehrt. In La Chaux-de-Fonds haben Hunderte gegen die Sparpläne der Neuenburger Kantonsregierung demonstriert. Sie folgten einem Aufruf von Gewerkschaften und Linksparteien. Weil das Budget des Kantons Neuenburg ein größeres Defizit vorsieht, als die Schuldenbremse erlaubt, hat die Regierung ein Sparprogramm für die nächsten 3 Jahre vorgelegt. Dieses sieht auch vor, dass das Staatspersonal in Zukunft 1 Stunde mehr pro Woche arbeiten soll. In Somalias Hauptstadt Mogadischu ist eine Autobombe explodiert. Gezündet wurde der Sprengkörper in der Nähe eines belebten Markts. Gemäß Angaben der Polizei wurden 8 Menschen getötet. Rettungskräfte nannten eine höhere Opferzahl. Mehr als 10 Menschen wurden verletzt. Zum Anschlag bekannt hat sich niemand. Und noch das Wetter. Heute Nacht kann es in der Sentis-Region und in Nordbünden lokal nass werden. Morgen steigt der Hochnebel im Flachland dann mit Aufkommen der Biese allmählich an. Sonst ist es teilweise sonnig bei etwa 8 Grad. Im Süden ist es morgen ziemlich sonnig bei 13 Grad.
Info 3 Abend.
Wer im Moment einen Flug mit der Lufthansa gebucht hat, der braucht einiges an Nerven. Findet dieser Flug nun statt oder doch nicht? Die Piloten des Stammhauses befinden sich nämlich im Streik, im 14. innerhalb von 2 Jahren. Matthias Heim, Sie betreuen in unserer Wirtschaftsredaktion das Dossier Luftfahrt. 14 Streiks in 2 Jahren und ein Ende ist nicht absehbar. Worüber sind sich Piloten und Management denn so uneinig?
Ja, im Kern geht es um einen Konflikt innerhalb des Lufthansa-Konzerns. Im Mittelpunkt stehen die Piloten der traditionsreichen Lufthansa, die um ihre Position kämpfen. Vereinfacht gesagt, fürchten sich die Piloten vor der internen Konkurrenz und von dieser internen Konkurrenz ins Abseits gedrängt zu werden. Der Lufthansa-Konzern baut nämlich zügig eine eigene Billig-Airline auf, um EasyJet und Ryanair die Stirn zu bieten. Doch die Piloten dieser Billig-Airline verdienen massiv weniger als die Piloten der Lufthansa und vor dieser Konkurrent fürchten sie sich.
Der Streik kostet die Lufthansa wie viel überhaupt?
Jeder Streiktag kostet die Lufthansa viel Geld. Gemäss eigenen Angaben sind es momentan mindestens 10 Millionen Euro pro Tag. 2014 und 2015 haben die Streiks den Konzern zusammengezählt gar über 500 Millionen Euro gekostet. Das ist auch für einen Grosskonzern wie Lufthansa viel Geld. Geld, das übrigens fehlt, um sich im internationalen Markt zu behaupten.
Neben diesen Kosten hat die Lufthansa ja auch mit einem Image-Schaden zu kämpfen. Wollen die Leute überhaupt noch mit ihr fliegen, wenn sie damit rechnen müssen, dass immer wieder gestreikt wird?
Es ist klar, je länger der Streik droht, desto mehr leidet der Ruf der Fluggesellschaft. Und vor einem solchen Image-Schaden fürchtet sich der Konzern tatsächlich, auch wenn sich letztlich natürlich nicht beziffern lässt, wie viele Reisende deswegen bei einer anderen Fluggesellschaft einen Flug gebucht haben.
Nun wird der Streik morgen Sonntag unterbrochen. Schon nächste Woche könnte es aber weitergehen. Was braucht es denn, dass sich die beiden Parteien finden?
Ja, das ist die grosse Preisfrage. Es ist nämlich derzeit völlig unklar, wie es weitergeht. Und je länger der Konflikt dauert, so der Eindruck, desto verfahrener wird er. Deshalb kann es also sehr gut sein, dass die Piloten auch ein 15. Mal streiken werden.
Da haben wir ja noch etwas zu erwarten. Danke, Matthias Heim, für diese Ausführungen.
Info 3 Abend.
Vor 17 Jahren wurde der Winterthurer Jürg Stahl in den Nationalrat gewählt und seit dann politisiert er dort für die SVP. Lange kannte man ihn in der breiten Öffentlichkeit kaum, das ändert sich nun aber. Am Montag übernimmt er das Nationalratspräsidium und fast gleichzeitig hat er es mit einer Kampfwahl auch an die Spitze von Swiss Olympic geschafft. Bundeshausredaktor Kudin Vinzenz hat Jürg Stahl getroffen.
Bundeshaus, Lieferanteneingang, Mitte Woche. Ein paar gute Freunde von Jürg Stahl bringen mit einem Kleinlaster den Präsidialwein. Wie alle, die ihn besser kennen, sagen auch sie dem 48-Jährigen mit dem rundlichen Kopf und der Stirnglatze einfach Tschüge. Jürg auf Zürichdeutsch. Was ihm seine Kollegen aus dem Rebberg mitgebracht haben, gefällt ihm. Cuvée Présidentielle steht auf den Flaschen mit rotem und weißem Wein. Die Tropfen kommen aus Neftenbach, einem Dorf nördlich von Winterthur. Die Region Winterthur ist seine Heimat. Winterthur ist aber auch die Stadt seiner bittersten politischen Niederlage. Sie hat seine weitere Politkarriere verändert. Vor 15 Jahren wurde Jörg Stahl eigentlich gewählt als Mitglied der Winterthurer Stadtregierung mit einer Stimme Vorsprung. Die Siegerinterviews waren längst gegeben, als eine Beschwerde und eine Nachzählung das Ergebnis noch einmal drehten. Seither ist Stahl beim Thema Wahlen vorsichtig geworden.
Es lehrt einem auch für künftige Wahlen eben sehr gut vorbereitet zu sein und das nicht als Selbstverständlichkeit anzuschauen.
Darum überließ er vor seiner Wahl zum Präsidenten von Swiss Olympic, die er gestern deutlich schaffte, nichts dem Zufall.
Also Karate, habe ich gehört, ist gut. Sind alle natürlich
nicht. Bis wenige Tage vor der Wahl nutzte er sein eng geknüpftes Kontaktnetz zu den Sportverbänden, wollte wissen, mit welchen Stimmen er nun rechnen kann.
Aber dort wäre es sicher noch schön, wenn
Stahl war früher selber Sportler, Zehnkämpfer und Vize-Schweizer Meister bei den Junioren im Stabhochsprung. Persönliche Bestleistung 4,60 Meter. Stahls Sportleidenschaft zeigt sich bis heute in der Politik. Geht es im Parlament um die Sportförderung, verlässt er die SVP-Sparlinie. Auch bei gesellschaftspolitischen Fragen ist er liberaler als viele Parteikollegen. Außerhalb seiner Partei ist Stahl auffallend beliebt, kommt an mit seiner jovialen Art. Auf sein Doppelmandat während 11 Monaten, Swiss Olympic-Präsident und Nationalratspräsident, habe er sich vorbereitet.
Ich habe mich bewusst freigeschaufelt. Es sind in der Summe relativ viele Dinge, die dann dazu geführt haben, dass ich wesentlich mehr Zeit habe.
Auch zu Hause ist alles organisiert. Seine einjährige Tochter wird an 2 Tagen in der Krippe betreut, denn auch Stahls Frau arbeitet. Dass er seine Liebsten weniger sehen wird, bedauere er als Familienmensch schon, sagt Stahl. Am Montag aber wird die kleine Familie vereint Stahls Wahl zum höchsten Schweizer feiern können. Und dann werden auch die ersten der 500 Flaschen vom Präsidialwein entkorkt. Und Jörg Stahl prophezeit seinen Weinbauernfreunden jetzt schon.
Und da werden selbst Westschweizer und Walliser werden begeistert sein von der Qualität eines Zürcher Wein.
Und das war ein qualitativ hochstehendes Info 3 am Samstagabend, produziert von Maybrit Horlacher und moderiert von Patrick Seiler. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.